Kartoffeln und Brot stehen beim Kleinen auf jeden Fall hoch im Kurs. Also deutscher könnte es eigentlich fast gar nicht sein.
Lachs bei uns auch sehr gut angekommen übrigens. Gibt es ein Gläschen von Lachse?
Ja, Mac and Cheese natürlich auch, ne?
Essen an sich, das liegt mir sehr gut.
Ich bin ausgerastet.
Prost, Frank.
Prost, Max.
Wir sind beide frisch gebackene Väter. Und wir sind ganz, ganz alte Freunde. In unserem Podcast Babypinkeln erzählen wir dir Geschichten aus dem Leben, die nur Väter kennen können. Nur für dich, mein Freund. Damit du nicht dieselben dummen Fehler machst wie wir. Und, liebe Frauen, auch für euch ist was dabei. Weil daheim erzählen wir Männer ja eh nichts.
Es ist Babypinkelzeit und hier ist euer Spucktuch, eure Stillberatung, euer kleines Bäuerchen. Hier ist Babypinkeln mit Max und Frank. Frank und Max. Max, grüß mich doch erstmal. Und wie geht's, wie steht's? Wenig gesprochen diese Woche.
Du, stimmt, wir waren irgendwie beschäftigt gefühlt, wie, also weiß ich auch nicht, aber nicht mehr als sonst eigentlich, oder?
Ja, weil ja, du hast irgendwann mal geschrieben, Kleine ist schon wieder krank.
Ach so, ja, gut, ja,
klar. Also das Dauerthema und dann hast du noch zu tief ins Glas geschaut bei Felix beim Brunch.
Es gab halt Weißwurstfrühstück, so wie das bei einem Bayer halt ist und da war dann auch Weißbier. Es war mehr Weißbierfrühstück als, aber ich habe auch eine Weißwurst gegessen, so war es jetzt nicht, aber ja, der Kleine hat mehr Weißwürstchen gegessen allerdings als ich.
Ist das jetzt eigentlich von dir geplant, dieser direkte Themeneinstieg, dass du jetzt schon mit der Weißwurst um die Ecke kommst? Ist das so das klassische erste Essen des typischen deutschen oder Schweizer Kindes?
Nee, aber es ist schon ganz lustig, dass so Kartoffeln und Brot stehen beim Kleinen auf jeden Fall hoch im Kurs. Also deutscher könnte es eigentlich fast gar nicht sein.
Gibt es dazu eigentlich auch ein Hip-Gläschen, Leberkäse mit Kartoffelsalat von Hip?
Nee.
Schön püriert?
Nee, aber ich muss mal gerade überlegen, so das abgefahrenste Hip-Gläschen. Es gab immer viel Spaghetti Bolo in der Tat auch.
Ja, ja. Ja, die ist auch stark.
Die kommt auch einfach gut an. Mhm. Pasta Bambini kam wunderbar an. Da ist so ein bisschen Mozzarella noch drin, so Mozzarella-Fäden. Und sonst, ja, Mac and Cheese natürlich auch, ne?
Lachs bei uns auch sehr gut angekommen übrigens. Gibt's ein Gläschen von Lachse?
Ah, wirklich?
Mag ich leider gar nicht. Und dann ist natürlich total beschissen, wenn du immer abschmecken musst, ob das noch heiß ist, es selber aber gar nicht magst. Boah, das ist immer der blanke Horror für mich. Habe ich Gott sei Dank nicht so oft gemacht.
Ja, kenne ich auch. Alaska Seelachs mit Brokkoli und Kartoffeln, den gibt's doch, genau. Oder? Das ist doch der typische, einer der Hipster, ne? Um mal da so ein kleines kleines Wortspiel dran zu feuern.
So, und jetzt Katsching. Lass Kohle rüberwachsen, Hip. So, so, jetzt los. Themeneinstieg. Was steht heute an? Ich glaube, ich sitze heute wieder auf der Schulbank gefühlt, oder?
Du, es soll heute, und ihr habt es vielleicht jetzt gerade schon bei unserem kleinen Plausch hier mitbekommen, es soll heute ums leibliche Wohl der Furzknoten gehen. Also Essen im ersten Jahr. Und ich glaube, ich darf so viel sagen, wir haben uns hier heute drei der wahrscheinlich heißesten Eisen auf dem ganzen Thema zurechtgelegt. Also Stillen versus Flasche, Brei versus Brei frei und auch die vermeintlichen No-Gos des ersten Jahres wie Kuhmilch, Honig und Zucker beziehungsweise zuckerhaltige Getränke. Das sind so die großen Blockbuster rund ums Mampfen mit den Kleinen, kurz nachdem sie geschlüpft sind.
Ja, und ich muss vielleicht auch noch direkt eines vorweg schicken. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Also eigentlich, ich muss sagen, also ich beruflich bedingt bin ich ja so ein bisschen Prozess- und Projektmensch. Und deswegen kann ich sagen, in der Durchführung, also das Essen an sich, das liegt mir sehr gut, würde ich sagen. Das kann ich sehr brillant auch. Und das mache ich auch gerne. Aber alles, was mit Planung und Vorbereitungsphasen zu tun hat, da bin ich blank auf dem Thema. Also ich glaube, ich stelle mich in der Küche ungefähr genauso ungeschickt an wie Pietro Lombardi beim Buchstabierwettbewerb.
Aber ich muss sagen, du warst ja jetzt gerade auf jeden Fall schon relativ sattelfest auf den Hipgläschen. Von daher, also bei Brei versus Brei frei, vielleicht kommst du ja gleich nochmal trotzdem nochmal groß raus.
Vielleicht komme ich nochmal ins Spiel, aber ich werde mich heute auch größtenteils aufs Zuhören konzentrieren und werde es dir einfach gönnen. Ich hatte ja letzte Woche, beziehungsweise vor 14 Tagen besonders meinen Spaß mit reichlich Klamauk und Geschichten aus dem Leben, aber ich gönne es dir, dass wir heute mal wieder sämtliche Statistiken serviert bekommen auf dem Silbertablett. Ich denke auch filetiert nahezu von dir in mühevoller Vorbereitung. Von daher freue ich mich auf die Folge und ich werde sicherlich heute auch noch einiges lernen. Und alle Beschwerdemails, da kann ich mich jetzt von frei machen, dann bitte an Max.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nur deswegen so fit auf dem Thema, weil obwohl unser Kleiner, der ja jetzt 1 Jahr und 2 Monate alt ist, mittlerweile ein sehr guter Esser ist, das war nicht immer so. Und es war so, dass er nach wenigen Tagen hat sich das schon angedeutet, nachdem er geschlüpft war. Und nach 2, 3 Wochen kam das dann richtig stark raus und er hat einen starken Reflux entwickelt. Es ist ja so, du hast jetzt gerade schon bei deinen 3 legendären Vergleichen, glaube ich, schon das Spucktuch benannt. Also alle Babys spucken nach dem Trinken am Anfang. Ja, das berühmte Bäuerchen, das ist klar. Manche Babys machen das sehr exzessiv und dann bekommen die Sodbrennen. Das ist ähnlich wie bei uns nach so einem Oktoberfestwochenende oder Weißwurstfrühstück bei Felix, wo dann am Montag die Speiseröhre wehtut. Bei den Kleinen ist es allerdings nicht so lustig, weil dann tut es auch beim Schlucken weh. Das heißt also, dann fangen die an, stark zu schreien beim Trinken, trinken weniger und im Worst Case kann dann sogar eine Unterversorgung entstehen, weil die einfach es komplett verweigern zu trinken. Deswegen muss man da was tun. Und wir haben uns deswegen dem Thema gewidmet, am Ende vieles probiert. Was funktioniert hat, war, dass wir die Muttermilch angedickt haben. Weil es ist so, je dickflüssiger das ist, das kennt man vielleicht auch vom Oktoberfest, aber je dickflüssiger das ist, was reingeht, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass es wieder hochkommt. Und deswegen dickt man dann die Muttermilch, die natürlich vorher abgepumpt werden muss, mit so einer...
Ah, ich wollte gerade fragen, hat Heidi immer vorher ein bisschen Bacon auf den Grill bekommen, dass ihr die dann so ein bisschen angedickt habt, oder?
Nee, das reicht nicht. Also Heidi hat die Muttermilch abgepumpt und dann wurde die mit einer Art pflanzlichem Mondamin, würde ich mal sagen, eingerührt, angedickt und dann haben wir es per Flasche verfüttert. Das war, mal wieder aufgestoßen hier, Prost übrigens, heute bei mir das
Prost.
Feldschlösschen.
Grüße an Rebecca
und Sophia für die Audioqualität. Wer die letzte Folge gehört hat, wisst ihr, worum es geht. Aber Stichwort aufstoßen, da sind wir jetzt direkt auch wieder zurück beim Kleinen. Das hat das Aufstoßen beim Kleinen besser gemacht. Aber natürlich, in dem Moment war uns klar, stillen wird so nicht funktionieren und dieses Andicken war dann eben der Modus operandi, den wir leider machen mussten. Und auch deswegen haben wir uns ganz früh mit den Themen wie Brei und sowas alles beschäftigt, weil auch das hilft.
Für die Leute, wo kriege ich denn das Zaubermittel zum Andicken?
Im Reformhaus. Und wenn wir Freunde der veganen Küche und des veganen Kochens unter uns haben sollten, der Veganer nutzt Johannisbrotkernmehl anstelle von konventionellem Mondamin und Co., weil da sind Rückstände von fleischlichen Produkten drin und deswegen, das ist 100% pflanzlich und auch top fürs Kind. Also Johannisbrotkernmehl zum Eindicken von Muttermilch, das läuft.
Das ist also ungefähr vergleichbar mit dem Zeug, was in dem Kessel war, in den Obelix gefallen ist.
Oder? Ja, ist durchaus vergleichbar und auch wenn ich keine andere lustige Asterix-Referenz jetzt habe. Wobei, warte mal, war das nicht Miraculix, der da alles Mögliche angemischt hat auch, oder?
Der tolle Nudeln kann der ja auch, ne?
Wir haben uns teilweise wirklich so ein bisschen gefühlt wie Miraculix da an der einen oder anderen Stelle und haben uns natürlich deswegen auch verstärkt beschäftigt übrigens mit dem ganzen Thema Stillen versus Nicht-Stillen. Was bedeutet das? Wie schlecht ist es wirklich, wenn man nicht stillt? Und haben deswegen auch relativ viel gelesen. Und natürlich, wer thematisiert's?
Die Emily.
Für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist in unserer Pilotfolge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, shame on you übrigens.
Dann seid ihr selber schuld.
Shame on you, da sprechen wir schon über Emily Oster. Und Emily Oster ist ihres Zeichens eigentlich Professorin für Ökonomie, die allerdings in der Phase, als sie selber schwanger war, mit ihrem ersten Kind angefangen hat, die globale Studienlage zu sammeln, rund um alle Themen, die Frauen und Familien vor, während und nach der Schwangerschaft bewegen. Da sind drei wunderbare Bücher bei rumgekommen, die man top lesen kann, auch als Nichtwissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Nichtsdestotrotz ist dort eine enorme Informationstiefe zu finden. Und das sind halt auch nicht ihre Meinungen, sondern es sind wirklich zu diesem Zeitpunkt die global-galaktische Studienlage, die hier zusammengefasst ist. Und um hier vielleicht mal eine kurze Klammer aufzumachen, weil wir nämlich auch gleich reingehen werden in Themen wie viele Vorteile hat das Stillen wirklich? Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere, gerade die uns jetzt zuhört, da schon sich etwas nach vorne lehnt jetzt, ja, angespannt. Von daher.
Wetter.de kündigt auch gerade schon einen Shitstorm an.
Und deswegen jetzt einfach mal eine kurze Klammer darum gemacht, wie solche Studien eigentlich in der Regel laufen. Es gibt in der gesamten Sozioökonomie gibt es zwei große Arten von Studien. Es gibt einen, ich nenne es mal den Goldstandard. Das ist die sogenannte randomisierte Studie oder der Randomized Trial, wie Emily natürlich dann in dem Moment sagt.
Selbstverständlich.
Wie funktioniert das? Man sucht sich eine möglichst große Gruppe an Menschen, also da braucht sicherlich Frank 15.000, 20.000 Leute, die teilt man in zwei Gruppen auf, Team A und Team B, und diese Aufteilung läuft zufällig randomisiert. Wenn man das tut, kann man sich relativ sicher sein, dass in diesen beiden Teams die gleiche Anzahl von Frauen und Männern drin sind, die gleiche Anzahl von Rauchern und Nichtrauchern drin sind, die gleiche Anzahl von Dicken und Dünnen drin sind. Du weißt, wo ich hin will.
Um es in der Kindersprache zu sagen, alle Leute.
Genau, alle Leute. Und wenn man dann Team 1 sagt, ihr esst ab heute bitte nur noch vegetarisch und Team 2 sagt man, ihr esst ab heute nur noch Fleisch und dann schaut man die Gesundheitszustände dieser Gruppen an und erkennt Unterschiede, kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Unterschiede wegen der Ernährung sind und nicht, weil die eine Gruppe halt irgendwie mehr Raucher oder grundsätzlich ungesunde Leute hat. Bei einer Beobachtungsstudie, das ist nicht der Goldstandard, ist auch nicht schlecht und es kann halt nicht immer eine randomisierte Studie durchgeführt werden, ist es so, man sucht sich 100 Vegetarier und man sucht sich 100 Fleischfresser. Und da beobachtet man den Gesundheitszustand im Laufe der Zeit. Das Problem daran ist nur, wenn man da erkennt, dass manche gesünder sind als andere, kann es daran liegen, dass der eine Fleisch isst und der andere nicht. Kann aber auch einfach daran liegen, dass da mehr Raucher in der Fleischgruppe sind als in der Nicht-Fleischgruppe. Das heißt also, eine Beobachtungsstudie, selbst wenn sie zu Unterschieden kommt, muss immer im Nachhinein probieren, alle möglichen anderen Faktoren da sozusagen noch mit einzurechnen, um nachher zu gucken, wie viel bleibt eigentlich vom ursprünglichen Unterschied noch übrig. Und wir werden gleich bei den Themen uns vor allen Dingen auf eine Studie da stark beziehen. Und da ist es nicht so, dass wir nachher dann, ja, die haben ja nur eine Studie genommen, da gibt ja auch tausend andere Studien und sowas. Ja, stimmt. Aber es ist halt nun mal eben sehr, es gibt sehr wenig randomisierte Studien. Und die Probit-Studie, um die es gleich gehen wird, ist halt eine der wenigen randomisierten Studien beim Thema Stillen versus Flasche.
Boah.
Klammer zu.
Klammer zu. Ist noch jemand dran?
Erstmal durchatmen.
Falls ihr noch, jetzt würde ich gerne kurz.
Falls ihr noch zuhört, wir nehmen jetzt erstmal einen Schluck. So, und dann gönnen wir uns jetzt erstmal eine kurze Pause und hören vielleicht mal jemanden zu, der es auch wirklich erlebt hat, bevor wir als Männer anfangen, über das Thema Stillen zu sprechen. Und die Sabrina, vielen Dank an dieser Stelle, eine unserer Hörerinnen, hat uns was eingesprochen. Mats ab.
Ja, bei uns hat es nach der Geburt mit dem Stillen sehr gut geklappt. Der kleine Jona hat sofort die Brust gefunden nach der Geburt und waren die Hebammen auch ganz begeistert. Als wir dann zu Hause waren und der Milcheinschuss gekommen ist, hat der Jonah sehr langsam getrunken und auch viel an Gewicht verloren. Da hat dann mein Mann vor dem Stillen und nach dem Stillen immer gewogen, um zu kontrollieren, wie viel der Kleine trinkt. Das war für einen selbst eine sehr, wie soll ich sagen, hat einen sehr unter Druck gesetzt, die Situation. Aber der Jonah hat dann doch zugenommen und ist dann von einem sehr zarten Baby zu einem sehr kernigen Baby geworden. Und ja, aktuell klappt das mit dem Stillen eigentlich sehr gut. Wir hatten aber auch schon zwei Stillstreiks, wo der Kleine einfach in seinen Schüben nicht gescheit trinken wollte. Da musste man mit ganz viel Geduld und durchatmen, einfach hoffen, dass er sich beruhigt und wieder normal weiter trinkt. Das haben wir dann auch geschafft. Und jetzt sind wir dabei, weil er einfach so gerne an der Brust trinkt, auch mal zu versuchen, ob er die Flasche nimmt. Das klappt aktuell nicht so gut. Aber auch da gehen wir jetzt mit ganz viel Geduld ran. Und dann schauen wir mal, wie das dann in Zukunft funktionieren wird.
Ich lache mich die ganze Zeit kringelig, weil mir gerade beim Hören, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, Sabrina, weil da kannst du jetzt gerade überhaupt nichts für, aber tut euch alle mal selber den Gefallen und spult die Nachricht zurück und jetzt denkt ihr euch mal, dass der Jonah nicht das Kind ist, sondern ihr Mann. Und dann hört ihr euch das nochmal an. Das ist fantastisch. Aber so viel nur dazu. Es ist wirklich ganz köstlich. Da würde ich auch gerne mal eure Reaktionen hören. Ihr kennt ja noch unseren Insta-Account. Wie gefällt euch die Vorstellung von dieser Variante?
Babypinkeln-Podcast. Muss auch sagen, das Wort kernig ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und das Wort Geduld ist bei mir hängen geblieben. Denn das hat sie sehr oft erwähnt. Wort Geduld, ich meine, ist bei Kindern wahrscheinlich grundsätzlich, aber bei Essen, und das fängt dann schon mit dem Stillen an, sicherlich auch eine Qualität, die ich persönlich nicht so unbedingt habe, aber die gefragt ist. Was ich gut finde an der Nachricht ist, dass es auch zeigt, dass das auch alles gut und vernünftig funktionieren kann. Mit natürlich so ein paar Schwierigkeiten, die es wahrscheinlich überall gibt, aber insgesamt gut funktioniert anscheinend und auch happy mit dem Stillen. Ganz kurz, Frank, bei Jana und den beiden Kids, mit dem hat sie gestillt?
Jo, und das hat auch alles super funktioniert, tatsächlich. Sowohl das Stillen als auch das Abstillen.
Auch sicherlich ein Thema, vor allen Dingen natürlich auch dann, je nachdem, wann man es so macht und ob die Kinder dann die Flasche nehmen oder nicht nehmen, das kann dann natürlich mitunter durchaus eine relativ große Herausforderung sein. Aber ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu hören, dass das funktioniert hat. Und deswegen, wir wollen jetzt gleich mit dem, was kommt, auch natürlich nicht in irgendeiner Form entmutigen oder so, weil ja ganz oft funktioniert und klappt es eben auch, wie wir jetzt an Sabrina gehört haben, wie wir es jetzt auch von dir gehört haben. Das große Problem ist allerdings, muss man sagen, wenn es nicht klappt, man wird mitunter dafür, gerade auf Frauenseite, echt neudeutsch geschämt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die Hochzeit von Arne, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Der Kleine war 3 Monate alt. Auf der Hochzeit gab es einen separaten Raum für die Kinder. Weil sehr viele kleine Kinder da waren, war es im Grunde genommen der Stillraum. Ich gehe rein mit Jona, mach die Flasche warm. In dem Moment kommt eine Mutter rein, 2 Kinder. Einer, ich glaube, 3 und das andere Kind war ein Baby. Der 3-Jährige kommt rein und sieht den Flaschenwärmer von uns mit der Flasche da drin und geht da hin und will dranpacken. Da dreht die Mutter sich um und sagt dann, ich weiß nicht mehr, wie der Kleine hieß, ich nenne ihn jetzt einfach mal Sören. Ja?
Sören.
Sören, nein, nicht da dran gehen, das ist von den anderen Leuten. Und sowas hast du nie bekommen.
Oh, ey. Was ein Ekelkommentar.
In dem Moment war Heidi auch schon im Raum. Wir haben uns angeguckt und die Gedanken waren, also der erste Gedanke, den wir beide hatten, war, was für ein asoziales Fehlverhalten und was für ein Scheißkommentar einfach, ja. Und das zweite war so ein bisschen ein Grinsen, weil wir nämlich die Zahlen kannten. Und weil wir uns nämlich beschäftigt hatten mit dem gesamten Thema. Denn wenn du Vorteile von Stillen googelst, wie du dir vorstellen kannst, die Liste, die ist so lang und beinhaltet teilweise Dinge wie, dadurch schließt du bessere Freundschaften, ja. Und die ganz große Frage, die übrigens auch Emily Oster im Buch versucht zu beantworten, ist, wie viel bleibt davon eigentlich noch übrig am Ende? Und wie viel besser ist es im Grunde genommen? Und wenn man dieses ganze Thema Stillen versus Flasche aus einer wissenschaftlichen Perspektive anschaut, gibt es drei große Brocken, die dort von Studien angeschaut werden. Erster Punkt, Stillen und die Gesundheit im ersten Jahr des Babys. Zweiter, Stillen und die Gesundheit des Babys über das erste Jahr hinaus. Und der dritte ist Stillen und die Intelligenz. Ja, macht Stillen ein smartes Baby.
Ja. Gut, da sind ja schon mal erstmal drei schöne Punkte, die da zusammengefasst werden. Mir fehlt aber so ein bisschen der Punkt 4. Was ist denn mit der emotionalen Bindung zu Mama beispielsweise? Es ist ja so eines der Hauptkriterien, die man dann immer so hört mit, man hat da so eine enge Bindung gerade durch dieses Schmusen, was man ja dann automatisch auch mitmacht, aufgebaut. Gibt's dazu auch Zahlen?
Ich habe dazu keine gefunden, muss ich sagen. Hab allerdings auch, und vielleicht würde Sabrina das auch bestätigen, bei gerade Frauen, wo es Stillen funktioniert hat, auch im Umfeld wirklich das oft gehört, dass sie gesagt haben, auch dieses Gefühl, dass ich ultimativ gebraucht werde vom Kind, oder? Weil ich die einzige Nahrungsquelle bin für eine Zeit. Und ich kann dem Kind etwas geben, was niemand anders dem Kind geben kann, dass das etwas wahnsinnig Schönes und Tolles ist, habe ich ganz oft auch gehört und ist mit Sicherheit auch keiner Mama auf der Welt abzusprechen. Aber Zahlen habe ich keine gefunden.
Da reichen wir dann gegebenenfalls noch was nach oder reicht ihr uns doch gerne was nach unter der bekannten Adresse. Aber gehen wir doch mal zu den Zahlen, die du vorbereitet hast. Nehmen wir mal Rubrik 1, Stillen und Gesundheit im Jahr 1. Hol mich ab, Graf Zahl.
Genau, also hier ist die Idee natürlich, also warum sollte das überhaupt was miteinander zu tun haben? Die Idee ist, die Frau gibt durchs Stillen Antikörper ab an das Kind und das Kind wird dadurch weniger krank. So.
Kannst du Antikörper bitte babypinkelgerecht betonen? Antikörper?
Antikörper, ja. Stimmt.
Danke.
Unsere französische Kinderärztin, wenn du. Ich weiß gar nicht, bei ganz vielen Folgen ist sie schon vorgekommen, ja. Logischerweise. Und es ist so, bei dem Thema, natürlich gibt es ganz viele Studien, die das untersuchen, gemäß Emily Oster, und hier gehe ich mal zurück zu meinem Eingangsstatement, der randomisierten Studie, hat eine große randomisierte Studie, also Goldstandard der Studien gefunden, aus dem Jahr 1990 aus Belarus, die 17.000 Mutter-Kind-Paare hier untersucht hat, und es gibt zwei statistische Zusammenhänge, die halten, also zwei Krankheiten, die Kinder, die gestillt wurden, weniger hatten. Das eine ist Durchfall. Da gab es 9% der Babys, die Durchfall, also eine Magen-Darm-Grippe, hatten im ersten Jahr von denen, die gestillt wurden, gegenüber 13%, die nicht gestillt wurden. Zweites Thema war Hautekzeme und im gewissen Sinne Hautinfektionen. Da waren es 3% der Gestillten versus 6% der nicht gestillten Babys. Ob man das jetzt viel oder wenig findet, persönlich ist eine Geschmackssache. Was man aber hier nicht abstreiten kann, ist 3% gegenüber 6% bedeutet doppeltes Risiko. Ob man das Risiko jetzt hoch findet oder nicht mit 6, anderes Thema, aber definitiv signifikant. Was allerdings und worauf jetzt vielleicht der ein oder andere noch wartet, ist, wie ist das denn mit Erkältung? Weil das ist ja im Grunde so das Riesenthema auch bei Kindern. Und hier diese sogenannte Probit-Studie aus Belarus hat keinen Zusammenhang gefunden zwischen jeglichen respiratorischen Viren, also gemeinen Erkältungen, und übrigens auch nicht beim Thema Mittelohrentzündung. Das bedeutet nicht, dass es hier mit 100%iger Sicherheit keinen Zusammenhang gibt, selbstverständlich nicht. Aber es gibt einfach keine Evidenz dafür, dass das Stillen dafür sorgt, dass die Kinder weniger erkältet sind im ersten Jahr.
Gehen wir zu Punkt 2. Wie sieht's denn aus, wenn das Kind schon das erste Lebensjahr geschafft hat?
Also hier auch diese belarussische randomisierte Studie hat diese 17.000 Mutter-Kind-Paare bis ins siebte Lebensjahr der Kinder begleitet. Und es ist so, dass keine Allergien, kein Asthma, kein Karies, kein Blutdruck, also kein Bluthochdruck und auch kein Übergewicht hier, sagen wir mal, gefunden wurde, was signifikant höher ausgeprägt ist bei den Kids, die nicht gestillt wurden.
Ist denn da ausschlaggebend gestillt bis? Also gelten deine Zahlen für alle Kinder, die irgendwann gestillt wurden über einen längeren Zeitraum? Oder sprechen wir jetzt von den Kindern bei über einem Jahr, die auch noch über das erste Lebensjahr hinaus gestillt wurden?
Also das ist natürlich unterschiedlich. Der Großteil dort hat bis zum ersten Jahr abgestillt, wo dann eben ja in der Regel auch meistens normales Essen im Grunde genommen gegeben wurde. Also ab da war dann der Effekt zwangsläufig vorbei.
Was ist denn eigentlich der Durchschnittszeitraum zum Abstillen, also der Zeitpunkt? Was sagt man da so? Gibt's da einen? Das ist ja durchaus kann der nächste Shitstorm jetzt kommen.
Man kann relativ lange stillen. Ich war mal in Vietnam in einem Zug. Ist natürlich jetzt ein bisschen random, weil, da war, glaube ich, echt so ein 3- oder 4-Jähriger, der da noch an die Brust von der Mutti ist. Der lief da durch den Zuggang, werde ich nie vergessen. Also, ich glaube, biologisch möglich ist vieles, aber im Westen ist der konventionelle Gang, und da kommen wir gleich zu, wenn wir zum ganzen Brei-Thema kommen, dass bis zum vierten Monat ausschließlich Milch, sei es stillen oder eben Flasche gegeben wird. Vom vierten bis zum sechsten Monat fängt das langsam an mit dem Brei, und in der Regel rund um ein Jahr ist zumindest tagsüber die Milch vom Tisch. Da reden wir dann maximal noch irgendwie über nachts, aber auch dann stillen einige ab. Aber es gibt natürlich auch auch andere, die das dann 1,5 Jahre machen. Also ja, so 2 ist dann irgendwie in der Regel schon lange für unsere Konvention, ne? Aber siehe, der vietnamesische Zug da, das war kein Problem. Ich glaube, ein Jahr ist wahrscheinlich so in der westlichen Konvention ein ganz guter über den Daumen gepeilter Wert.
Wird Joshua Kimmich eigentlich noch gestillt? Der ist halt ja so, Selbstregulierung ist ja auch manchmal ein Thema auf dem Platz.
Ich glaube, der könnte den ein oder anderen, der könnte mal Infos? das ein oder andere Mal das durchaus gebrauchen, würde ich mal sagen.
Ja, wir überhaupt. Gut. Punkt 3. Jetzt wird's spannend. Intelligenz
macht stillen smarte Babys. Also, es gibt ganz viele Studien, die finden einen Zusammenhang. Jedoch, und jetzt komme ich wieder zurück zum nerdigen Anfang, keine einzige randomisierte Studie findet einen Zusammenhang. Also es gibt ganz viele Beobachtungsstudien, die Gestillten versus den Nicht-Gestillten beobachten, und schwuppdiwupp, teilweise 10, 15 IQ-Punkte Unterschied. Aber dann, wenn dann der IQ der Mutter mit eingerechnet wird und sozusagen das Ganze da rausgerechnet wird, ist ungefähr 80% vom Effekt weg. Und wenn man dann, die Datenlage ist natürlich da etwas weniger, muss man fairerweise sagen, aber wenn man dann sogenannte Geschwisterpaare und Geschwisterstudien anschaut, also eine Familie, ein Geschwisterkind wurde gestillt, eins wurde nicht gestillt, aus welchen Gründen auch immer, Effekt weg. Und auch, letzter Punkt dazu, die Probit-Studie, also auch wieder unsere belarussische randomisierte Studie, auch die hat das Thema Intelligenz angeschaut und auch da keinen signifikanten Unterschied gefunden. Also auch hier wieder, weil wir immer vorsichtig sein müssen, es mag sein, dass es einen Zusammenhang gibt, es ist einfach nur keine Evidenz zum jetzigen Zeitpunkt da, die das wirklich beweist. Dass, also wer auch immer glaubt, der kriegt wirklich durch Stillen ein deutlich smarteres Baby. Ja, es ist wahrscheinlich nicht so.
Habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. War jetzt ganz erstaunt, dass du den Punkt aufgemacht hast überhaupt. Es begegnet mir jetzt zum ersten Mal, dass da jemand einen Zusammenhang vermutet. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir dröhnt der Kopf. Hast du einen Absacker für uns?
Ich habe einen Absacker für all diejenigen, die jetzt etwas enttäuscht sind und sagen, da bleibt aber irgendwie ziemlich wenig übrig, wenn nur ein bisschen weniger Flitzekacki und ein bisschen weniger trockene Haut und Hautekzeme da ist. Es gibt einen Riesenvorteil, der statistisch bewiesen ist. Und zwar, der ist nicht fürs Kind, sondern für die Mutter. Und zwar ist das Brustkrebsrisiko, und das ist durch randomisierte Studien, in unterschiedlichen randomisierten Studien hier aufgezeigt worden, 20-30% geringer bei Frauen, die stillen, gegenüber bei Frauen, die nicht stillen. Und wenn man sich überlegt, dass im Schnitt eine von 8 Frauen in ihrem Leben einmal an Brustkrebs erkrankt, ist das ein richtiger Brocken hier. Und von daher muss man sagen, das ist mit Sicherheit eine richtige, gute Karte im Team stillen.
Das denke ich auch. Und es gibt ja sogar auch, das hat jetzt zwar gar nicht so richtig was mit dem Thema zu tun, wobei doch, ist auch ein Vorsorgethema. Und zwar schmökern wir ja ab und zu in diversen Papa-Gruppen und unter anderem auch in der Die-Papa-Gruppe.
Ja.
Papa.de. Und da wurde auch behauptet oder mit einer Studie, glaube ich, auch sogar hinterlegt, dass der Orgasmus des Mannes das Krebsrisiko bedeutend senkt. Ob es wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, ist mir da aber begegnet. Übrigens ganz cool, mal in solche Gruppen reinzuschauen, was da sich so für Themen tummeln. Gönnt euch das ruhig mal, die Papa-Gruppe, noch bei Facebook, wie sich's für uns Opas gehört.
Genau, und damit schließen wir, glaube ich, das große Thema und auch das größte Thema für heute, Stillen versus Flasche, ab und gehen über. Wir haben es gerade gesagt, wie lange stillt man eigentlich, zum Thema Brei versus breifrei. Und wir haben bei uns in der Intro jetzt gerade natürlich schon über die Hipgläschen gesprochen. Daher mal, also erste Frage, gehe ich davon recht in der Annahme, dass ihr bei keinem der beiden Kids den Brei selber gemacht habt?
Also ich schon mal gar nicht. Und nicht, weil ich es nicht wollte oder mich da sträubt, sondern einfach, ich bin eine Flasche in der Küche, wie schon gesagt. So, und was ich sagen kann, ist, dass meine Frau wirklich sehr, sehr viel frisch kocht und auch frisch gekocht hat und auch viel tatsächlich auch mal selber angemixt hat. Aber selbstverständlich hatten wir auch die Gläschen im Schrank, weil es dann einfach schneller geht. Aber es wurde tatsächlich auch viel frisch gemacht.
Ich habe 2-mal für den Kleinen selber Brei gemacht. Als er den verschmäht hat, habe ich dann beim nächsten Mal in die Schublade gegriffen. Und dann gab es, muss man sagen, ich habe jetzt übrigens keine Zahlen dafür parat, leider, aber gab es bei uns eigentlich fast ausschließlich den Brei in der Zeit eben, als der Kleine nur Brei gegessen hat. Also die typische Empfehlung von westlichen Kinderärzten ist die, dass man so zwischen 4 und 6 Monaten damit loslegt. Bei uns war es eher auf der früheren Seite, weil der Reflux vom Kleinen, den ich eingangs erwähnt habe, da tut natürlich auch Brei gut, weil es auch wieder dickflüssiger, ähnlich wie die angedickte Milch. Gibt in der Regel, da gibt es dann unterschiedliche Empfehlungen und sowas alles, aber es gibt dann, mittags gibt es in der Regel Gemüse, dann gibt es nachmittags Obst und dann gibt es abends Getreidebrei. Das wird nicht alles gleichzeitig in der Regel gemacht, weil das wäre etwas zu viel. Also man fängt dann irgendwie mit einem an und dann geht man über zum nächsten. Und das dauert dann ungefähr so insgesamt bis zu einem Jahr. Irgendwann fangen die Kinder dann selber an, so ein bisschen Interesse zu zeigen und zu picken. Und so mit roundabout einem Jahr verschwindet dann so meistens der Brei und die Kinder fangen dann halt an selber, ja, mit den Händen in den allermeisten Fällen, das kennst du mit Sicherheit dann auch, eigentlich dann auch langsam an das zu essen, was wir so essen, in mehr oder minder der gleichen Form.
Und in diesem Zeitraum sieht man dann vermehrt völlig panische Muttis, die immer Angst haben, dass die Kinder sich verschlucken. Fängt man eigentlich nochmal zurück zu dem Start mit Brei, habe ich das richtig in Erinnerung, ist bei uns ja echt schon eine Zeit her, deswegen verzeih es mir, wenn es völlig daneben ist, aber man startet mit Möhrchen, oder?
Also womit man startet, ist eigentlich relativ egal. Möhren ist deswegen eine gute Idee, weil Möhren sind relativ süß.
Ja, na gut.
Gerade wenn sie gekocht ist, und da sind die Kleinen natürlich ganz gut drauf geeignet. Und es war auch eine Empfehlung unserer Kinderärztin, die gesagt hat, machen Sie lieber als erstes den Mittagsbrei mit dem Gemüse und probieren Sie es mit zum Beispiel Möhren, als den Nachmittagsbrei mit den Früchten, weil der ist ja natürlich noch süßer, weil sonst haben sie vielleicht das Problem, dass er nur Früchte isst und eigentlich gar kein Gemüse. Deswegen liegst du da genau richtig vom Gefühl. Deswegen fängt man oft mit Gemüse an, man nimmt aber dann eher ein süßes Gemüse.
Naja, irgendwie so hatte ich das in Erinnerung. Und der Apfel dann eher zum späteren Zeitpunkt, das ist der Endgegner. der, glaube ich.
das ist auf jeden Fall der Endgegner. Man muss übrigens das Ganze nicht so machen. Wir haben es so gemacht. Ich glaube, ihr anscheinend auch, wie ich höre. Denn es gibt ja einen Trend, der sich in den letzten Jahren immer weiter verbreitet hat. Und der auf Deutsch heißt der Brei frei, beziehungsweise ist natürlich wie immer alles aus Amerika zu uns geschwappt, ja. Baby-led Weaning. Ich weiß nicht so ganz, habt ihr
es? Die Sophia weiß, glaube ich, was es ist.
Sophia hat es, glaube ich, auch gemacht, ähnlich wie die Elimination Communication. Da ging es um, falls ihr noch nicht gehört habt, hört unsere Wochenbettfolge rein. Unfassbar. Sophia vom Mama Halblang Podcast ernsthaft ohne Windel beim Baby unterwegs, nur, also windelfrei, ja.
Nerven aus Drahtseilen, die Frau.
Nerven aus Stahl, die Frau. Und ich tippe auch, dass sie breifrei gemacht hat, ohne dass ich es genau weiß. Und hier, und das wollen wir jetzt wirklich auch nicht ins Lächerliche ziehen.
Nee.
Ist es so, dass man eben das Baby nie mit dem Löffel füttert. Also Brei ist ein No-Go und auch das Baby füttern ist ein No-Go. Sondern man setzt das Kind einfach mit an den Tisch, wenn es im Grunde genommen was anderes essen und verdauen kann als Milch, und wartet dann ab, bis es in der Lage ist, sich Dinge im Grunde vom Tisch zu nehmen. Und das können dann so kleine Bananenstücke oder sowas sein, die es dann selber kaut, so.
Also es guckt es sich vorher ab, so ein bisschen,
genau,
sozusagen.
Genau, die vermeintlichen Vorteile davon sind unter anderem, dass das Baby halt den Appetit selber reguliert, weil es halt selber aktiv wird gegenüber dem Löffel, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, reingeschoben bekommt, dass es deswegen auch weniger quengelt am Tisch, dass man als Familie ja von Anfang an auch zusammen ist und dass das nicht das Baby irgendwie erst den Brei bekommt und dann bekommen die Eltern ihr anderes Essen, dass das Kind mehr unterschiedliche Lebensmittel akzeptiert und natürlich auch bezogen auf diesen gesamten Themenkomplex, dass das Kind dann weniger wahrscheinlich übergewichtig wird, weil es eben von vornherein schon selber steuert, wie viel es isst.
Mhm. Ja. Für mich weit weg von meiner Realität.
Aber wenn ich drück ihr jetzt die Daumen. Das Gesicht von Frank hätte sehen können. Schade, dass wir kein Fernsehen machen hier an der einen oder anderen Stelle. Das war wirklich geil. Das war so ein bisschen so was.
Also ich glaube, also wird ja sicherlich funktionieren, sonst wird es alles nicht geben, aber meine Realität ist es nicht. Ich glaube, wo es sehr, sehr gut funktioniert, ist es zum späteren Zeitpunkt, wenn du die Kinder auf die Couch setzt und die Fernbedienung in die Nähe legst. Da haben die ihn relativ schnell raus, was damit zu tun ist. Aber bei dem Essensthema, naja, aber gut, von mir aus.
Kurz zur Studienlage, weil natürlich auch dazu hat die Emily Oster im Cripsheet-Buch was im Köcher. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Es gibt eine randomisierte Studie, 200 Familien. Und hier ist es so, was übrig bleibt von diesen Vorteilen, ist in der Tat weniger Quengelei am Tisch, häufigeres Zusammenessen. Jedoch, was das Thema Übergewicht angeht, keinerlei Zusammenhang, ob Brei oder Baby-led. Weaning.
Jetzt mal unter uns, Max. Habt ihr denn immer zusammen gegessen?
Nein.
Also mit Kind, meine ich?
Nein.
Nee, oder?
Nein. Also, auf gar keinen Fall. Also es ist auch Stand jetzt, obwohl der Jonah ein guter Esser ist, der auch viele Sachen schon isst und auch im Grunde gar keinen Brei mehr isst. Ich muss ganz ehrlich sagen, also zum Beispiel, der geht so früh ins Bett abends. Wir müssten so früh uns treffen, um dann irgendwie halt ganz früh schon unser Zeug zu kochen, um dann zusammen zu essen. Also an den freien Tagen und am Wochenende so mittags und nachmittags Kaffee und Braufrisch, Feldschlösschen. also mittags Mittagessen und nachmittags irgendwie Kaffee und Kuchen und dann kriegt er da seine Früchtchen und natürlich darf er dann irgendwie auch mal ein bisschen was vom Kuchen haben.
Die
ja, aber Abendessen, muss ich sagen, realistischerweise ist es nicht wirklich alltagstauglich für uns.
Ich kann mich auf jeden Fall, inzwischen natürlich nicht. Inzwischen essen wir in der Regel zusammen, beziehungsweise ja auch schon nicht mehr, weil im Kindergarten dann gegessen wird. Quasi das Hauptessen, das warme Essen des Tages bei den Kids, dann ist das so ein bisschen verschoben, aber so am Wochenende essen wir zusammen und das ist ja auch, cool mittlerweile. Klar, immer noch ein bisschen stressiger, als wenn du jetzt alleine essen würdest oder halt anders halt irgendwie, aber ganz klar zusammen. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir das dann auch genossen haben, irgendwie in Ruhe dann zusammen zu essen. Ehrlich gesagt, wenn die Kleinen halt schon gegessen haben, als sie noch so klein waren.
Muss ich auch sagen. Es ist am Ende ja schon irgendwie so ein, sich ganz in Ruhe über den Tag auszutauschen und mal über Erwachsenenthemen zu quatschen, wenn halt der Kleine dann da nebenbei, zumindest in dem Alter, wo er halt jetzt ist, dann, der braucht einfach dann Aufmerksamkeit und da muss jedes Stück dahingelegt werden und dann feuert das an die Seite und so. Also bin ich zu 100% auf jeden Fall bei dir. Dann wollen wir doch einfach die ganze Nummer abschließen mit dem letzten kleinen Kapitel rund um die vermeintlichen No-Gos. Und ich habe mal drei rausgepickt. Honig, Kuhmilch und zuckerhaltige Getränke. Wie du dir vorstellen kannst, bei zuckerhaltigen Getränken, ich brauche nicht viele Studien zu zitieren, ein Kind, was 6 Monate alt ist, braucht keine Cola. So, und keine Fanta und auch nichts dergleichen, weder Zähne noch Diabetes noch Übergewicht, das ist einfach alles nicht schwierig. Gut und es braucht einfach das Kind auch nicht. Fruchtsäfte, also selbst so Biosäfte, ist heiß diskutiert, es gibt nicht genug Zahlen, aber man geht wahrscheinlich auf der sicheren Seite, wenn das Kind einfach ja erstmal Muttermilch beziehungsweise halt Pulvermilch nimmt und dann Wasser. Punkt. Das ist die sichere Nummer. Der Honig kurz. Hier ist es so, dass es um Botulismus geht. Botulismus ist eine ziemlich ernste Erkrankung, ist eine Vergiftung neurologischer Art, wo in der Regel Kinder beatmet werden müssen. Ui. Und diese, sagen wir mal, Keime, die sind unter anderem übrigens auch in Blumenerde. Deswegen ist es bei ganz kleinen Kindern auch total gefährlich, wenn die dann so in der Blumenerde und das essen. Das wird allerdings auch Honig nachgesagt, dass das da drin ist. Man muss sagen, steht auch im Emily Oster Buch, so ungefähr seit den 70er, 80er Jahren ist diese Info so in den Kinderarztpraxen dieser Welt durchgeschwappt und auch in allen Büchern wird eben von Honig abgeraten. Seitdem hat man keinen signifikanten Rückgang der Botulismusfälle verzeichnen können. Das legt wiederum nahe, dass der Effekt von Honig da gar nicht so groß ist. Aber, und das sagt auch Emily Oster, gerade wenn die Erkrankung so schwer ist, kann man durchaus auf Honig auch verzichten. Von daher ist es mit Sicherheit nicht schlecht, auf Honig zu verzichten. Und bei so viel Information komme ich beim Thema Kuhmilch zu meiner Abschlussstory. Und ich habe mit Info gestartet und ich ende mit einer Anekdote. Also bei Kuhmilch ist das Problem, die trägt viel mehr Eiweiß in sich als Muttermilch. Das können die Nieren von ganz kleinen Babys, wenn es zu viel ist, nicht verarbeiten. So. Unser Kleiner ist, glaube ich, 6 Wochen alt. Wir hatten gerade unser Johannisbrotkernmehl vom Arzt verschrieben bekommen, um die Muttermilch anzudicken, weil der Kleine ja sein Refluxproblem hatte. Meine Frau, smart wie sie ist, und das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern komplett ehrlich, hat, um mal zu testen, wie viel von diesem Johannisbrotkernmehl müssen wir eigentlich auf wie viel Milch nehmen, damit das Ganze zwar eindickt, aber nicht zu sehr eindickt, und hat, um ideale Laborbedingungen zu schaffen, ein Fläschchen genommen, wo wir normalerweise die Muttermilch reingefüllt haben, hat ein bisschen konventionelle Milch fürs Müsli genommen, das Zeug da reingemacht, ist dann auf den Weg gegangen ins Bett, um schon mal vorzuschlafen. Da kommen wir übrigens, warum das der Fall war, in einer späteren Folge mal dazu. Und sagt zu mir dann auf dem Weg ins Schlafzimmer wohl, du, das eine Fläschchen, was da unten an der untersten Ecke steht, ja, das ist Kuhmilch, keine abgepumpte Muttermilch, ja, nicht verfüttern, so. Es ist nachts um 2:30, die Übergabe findet statt von mir auf sie. Sie geht an den Kühlschrank, macht den Kühlschrank auf. Sag mal, hast du die Kuhmilch verfüttert? Und ich so, was denn für eine Kuhmilch? Dann hat sie natürlich die gesamte Story, die ich euch jetzt erzählt habe, mir aufgetischt und ich muss halt wohl bei der Übergabe in meinen Gedanken überall gewesen sein, aber mit Sicherheit nicht auf dem Platz.
Ja.
Und dann hatte ich dem Kleinen da die Kuhmilch verfüttert und hatte in der Tat auch um dieses potenzielle Nierenversagen gelesen. Und wie du dir vorstellen kannst, erstes Kind, 6 Wochen alt, 3 Uhr nachts, ich bin ausgerastet. Direkt beim Krankenhaus angerufen, wo wir entbunden haben, die natürlich gesagt haben, ja, die Geburt ist 6 Wochen her, wir können Ihnen jetzt nicht mehr helfen, rufen Sie mal im Kinderspital an. Und dann hatte ich irgendwann im Kinderspital einen an der Strippe, der natürlich einfach bums entspannt war und meinte, und so, sich sogar, als ich dann, ich meinte dann zu ihm, so, passen Sie sich auf, ich habe meinem 6 Wochen alten Kind gerade 100 Milliliter Kuhmilch verfüttert. Fragen Sie bitte nicht nach der Geschichte da hinten dran, die kann ich Ihnen später mal erklären. Aber müssen wir jetzt vorbeikommen bei Ihnen oder ist es so in Ordnung? Und dann meinte der, junger Mann, wie viel? Ich so, knapp 100 Milliliter. Jetzt machen Sie mal Folgendes, jetzt legen Sie sich mal hin. Ja? Was passieren wird, ist, der Kleine wird ein bisschen Dünnschiss bekommen. Aber wahrscheinlich abnippeln wird er ihn nicht. Ja, falls er ganz komisch aussieht, kommen Sie vorbei. Aber sonst wirklich, legen Sie sich mal hin. Ja, und so war es in der Tat auch. Es war ein bisschen flitzekacki, aber das war die Geschichte, wo ich unserem kleinen Jona Kuhmilch verwittert habe, die eigentlich ein No-Go auf der Liste sind.
Manometer, da bin ich ja heilfroh, dass du nicht den 43er auch noch untergemischt hast, weil da wäre das vielleicht dann doch ein bisschen komplizierter geworden, die Geschichte. Manometer.
Gut, damit sind wir durch. Also, Fazit. Und ich habe jetzt so viel gequatscht. Jetzt halte ich mal die Klappe. Du meinst eingangs nicht dein Thema. Was meinst du jetzt?
Immer noch nicht mein Thema, aber es war trotzdem spannend. Es war trotzdem sehr spannend. Viel mitgenommen auf jeden Fall, definitiv. Und ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, was würde ich beim nächsten Mal anders machen oder was würde ich beim nächsten Mal genauso machen? Erstmal steht in den Sternen, ob es überhaupt ein nächstes Mal gibt bei mir oder bei uns. Aber grundsätzlich, ich kann nur bei dem Eingangsstatement bleiben. Es ist einfach nicht meine Welt, es ist aber wiederum Janas Welt, die sehr, sehr gerne kocht und backt und da viel Freude dran hat. Deswegen ist es bei uns für beide Seiten gut aufgeteilt und beide sind damit sehr zufrieden. Und ja, es war für mich trotzdem eine sehr spannende Folge, muss ich ehrlich sagen. Viele spannende Zahlen dabei, teilweise auch welche, die ich so nicht zwingend erwartet hätte. Und ja, ich würde einfach nur vielleicht dem Frieden willen auch zum Abschluss sagen wollen, lasst euch jetzt hier nicht irgendwie beeinflussen. Wir wollen euch nicht sagen, was zu tun ist. Ganz im Gegenteil, wir sind kein Ratgeber. Wir sind immer noch aus dem Leben. Und was ihr mit unseren Geschichten oder was ihr aus unseren Geschichten macht, das bleibt wie immer euch überlassen. Und jetzt dein Abschlussstatement, Max.
Ich hätte das genau gesagt, so wie du auch gesagt hast, gerade beim Thema Stillen versus Flasche war auch so ein bisschen mein persönliches Anliegen heute. Auch danke an Sabrina hier nochmal für das Statement, was sie eingangs gemacht hat. Also das ist eine ganz tolle Sache, wenn es funktioniert und es hat mit Sicherheit auch keine Nachteile für Gesundheit des Kindes und Co. Von daher gratulieren ich auch ganz persönlich allen Müttern, die mit Passion und gerne stillen. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Auf der anderen Seite, die, bei denen es nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, da muss man sagen, zum einen, wenn ich an die eine Geschichte in der Hochzeit zurückdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ja, kann man irgendwie auch und sollte man vielleicht auch entspannter reagieren und auch wie wir damals auch, oder? Macht euch keine Riesensorgen, dass das Kind wirklich gesundheitliche große Nachteile davon hat. Zumindest gemäß der Emily ist es nicht so. Von daher, ob stillen oder Flasche, so wie immer, oder? Wenn alle happy sind, scheint es auch gut zu funktionieren und gesundheitlich beides auch vernünftig zu sein für die Kids.
Absolut. Und lasst euch eins gesagt sein. Beim zweiten Kind ist alles anders und da werden die No-Gos auch neu definiert. Ihr wollt nicht wissen, wann zum ersten Mal am Eis geschleckt wurde. So in diesem Sinne, ich schütte mir jetzt noch eine Kuhmilch ein. Hoffe, dass ich morgen keinen Krankenschein brauche. Ansonsten rufe ich mal um 3.30 Uhr in der Klinik durch und erkundige mich mal. Vielleicht gönne ich mir mal den Spaß heute Nacht. Ich werde berichten. Und ja, bis dahin wird weitergepinkelt.